Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Super, dass ihr wieder heute am Hören hier dabei seid bei unserem heutigen Gastpodcast. Und leider hält Corona uns ja weiter in seinem Bann. Und aus diesem Grund hoffe ich, dass wir euch hier heute wieder tollen Content bieten können und heute auch mehr mit etwas weiter ausholendem rund um das Thema Futsal, aber auch generell Sportthema, nämlich das Thema Zentralvermarktung und gerade Zentralvermarktung der Futsal-Bundesliga. Und für dieses Thema habe ich mir heute einen absoluten Experten eingeladen. Ich bin so sehr, sehr froh, dass er sich Zeit genommen hat, hier für unsere kleine Community ans Mikrofon zu kommen. Denn mein Gast ist war 2006 bis 2014 Mitglied der Monopolkommission, was später noch interessant werden wird, und ist seit 2008 Direktor des Institutes für Wettbewerbsökonomie und Professor für Volkswirtschaftslehre, beides an der Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen, Justus Haukapp.
Ja, hallo Daniel, danke für die Einladung, freue mich sehr hier zu sein.
Ja, sensationell, jetzt einen hohen Gast aus dem Bereich Wissenschaft und auch Wirtschaft hier in unserem kleinen Podcast zu haben. Ich hoffe, du fühlst dich wohl.
Ja, super, super, super. Also ich bin ja auch, interessiere mich sehr für Sport und auch für Sportarten, die noch Randsportarten sind, und von daher bin ich total dankbar für die Einladung. Also freue mich auf unsere Diskussion jetzt.
Genau, ich habe auch vergessen, du hast natürlich auch einen kleinen Sportpodcast oder einen Podcast allgemein, in dem du auch über Sportthemen eben sprichst und hast auch einige Sportpublikationen ja auch wissenschaftlich aufgearbeitet, ne?
Ja, ich bin wie so fast alle Deutschen, ne, leidenschaftlicher Fußballfan natürlich, jahrelanges Mitglied des FC St. Pauli, die waren ja neulich hier im Podcast, nicht, aber mehr der Fußballabteilung, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, sozusagen. Aber ich interessiere mich auch sonst da, du hast mir auch gesagt, du bist ja auch bei Fortuna Düsseldorf unterwegs, mit denen hatten wir auch vor anderthalb Jahren, noch vor der Krise, ein Seminar zusammen, Ökonomie und Fußball. Und das, wenn man sich für Wettbewerbsfragen interessiert, ich interessiere mich ja für Wettbewerb in der Wirtschaft sozusagen, aber Sport ist ja was eben auch vom Wettbewerb lebt. Da liegt das irgendwie nahe, dass man das dann auch akademisch verbindet.
Klingt nach einer unglaublich guten Kombination, also ich freue mich riesig. Und ich würde einsteigen in das Thema, vielleicht auch, dass die Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen, warum du hier die richtige Person bist, um über das Thema Zentralvermarktung zu sprechen. Vielleicht mit deiner Zeit bei der Monopolkommission. Das ist ja wirklich ganz, ganz spannend. Wie kamst du dorthin und was waren die Themen? Was macht man bei der Monopolkommission?
Genau, die Monopolkommission ist ja kein Gremium, was jeder so kennt. Wenn man die Leute auf der Straße fragen würde, würden sie wahrscheinlich das Kartellamt vielleicht kennen. Die Monopolkommission ist erstmal ein Beratungsgremium für die Bundesregierung und das berät die Bundesregierung in allen Wettbewerbsfragen. Also das können auch Regulierungsfragen sein, wenn die was mit Wettbewerb zu tun haben. Und die hat dann eine ganze Reihe von Aufgaben, die Monopolkommission. Die schreibt dann die Gutachten für die Regierung. Also zum Beispiel mussten wir, jetzt bin ich ja nicht mehr Mitglied, aber alle zwei Jahre ein Gutachten schreiben, wie ist die Wettbewerbssituation im Telekommunikationsmarkt? Wie ist die Wettbewerbssituation auf dem Postmarkt? Wie ist die Wettbewerbssituation im Schienenverkehr, also bei der Bahn? Wie ist die bei Strom und Gas? Das sind so Pflichtgutachten. Dann gibt es auch ein Hauptgutachten, da muss man sich so allgemein zum Zustand des Wettbewerbs in Deutschland äußern, wie hat sich da die Marktkonzentration entwickelt der größten Unternehmen. Dann gibt es auch einen Teil, da muss man beurteilen, macht das Kartellamt einen guten Job im sozusagen Durchsetzen des Kartellrechts. Und man beschäftigt sich da auch mit so, sag ich mal, Sonderthemen, wo man sagt, da ist irgendwie auch was, wo es über Wettbewerb nachzudenken gilt. Das können ganz große und kleine Themen sein. Also wir haben da was geschrieben, mal ein großes Kapitel über Wettbewerb im Bankensektor, aber dann auch was über Wettbewerb bei Seelotsen. Ja, also das kann groß und klein sein. Wettbewerb bei Apotheken war so ein Thema, da haben sich die Apotheker riesig drüber gefreut. Ja, stimmt nicht ganz. Ja. Und wir haben auch uns mal mit dem Thema Zentralvermarktung der Bundesliga auseinandergesetzt. Und das war auch immer wieder mal ein Thema, weil das ja etwas ist, wo das Kartellamt auch regelmäßig eingreift. Beziehungsweise das ist vielen vielleicht nicht so bewusst, aber die DFL jetzt, die kann ja nicht einfach so von sich aus entscheiden, wie sie die Pakete schnürt und vergibt, sondern sie muss das immer mit dem Kartellamt klären, ob das so okay ist, weil das Kartellamt sagt, das ist ja eigentlich ein Kartell, das sind doch 18 Vereine und wieso macht ihr da so eine Art Zentralvermarktung? Ja, das ist das überhaupt zulässig? Und dann gibt es da immer lange Runden, bis man sich geeinigt hat, wie das dann okay ist und den Wettbewerb nicht zu sehr behindert letztendlich. Und genau, damit durfte ich mich auseinandersetzen und ja, habe mich sehr gefreut. Ich war da seit 2006, damals war ich noch an der Ruhr-Uni in Bochum Professor und das war, da lernt man sehr viel über alle möglichen Dinge, von denen man nie was wissen wollte.
Also ein ganz breites Spektrum an Aufgabenstellung und eben im zentralen Fokus den Wettbewerb auf Märkten effizient und am Laufen halten, einfach gesagt. Wie kann er fair sein, wenn man das so ganz einfach sagen kann?
Genau, genau. Also das ist so Chancengerechtigkeit, sag ich mal, diskriminierungsfrei, dass da möglichst diejenigen, die am Wettbewerb teilnehmen wollen, sag ich mal, die Angebote machen wollen, das auch können letztendlich.
Okay, ja, dann, ich würde das Thema Kartell, Bundesliga, Fußball finde ich total spannend, würde ich gleich dann nochmal, wenn wir rübergehen zum Thema Futsal, Bundesliga nochmal aufwerfen. Vielleicht dann noch deine Zeit am Institut für Wettbewerbsökonomik, das hört sich ja auch für Außenstehende erstmal so extern von der Universität an, aber ist an die Uni angeschlossen und was macht ihr da so?
Genau, also es ist ein Institut der Universität, das ist 2009 ist das gegründet worden, ist relativ groß mittlerweile. Wir sind da, ja, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Also ich glaube 12 Professoren, dann noch Juniorprofessoren, sind jetzt knapp 50 Mitarbeiter, also relativ großer Laden. Wir beschäftigen uns eigentlich mit Wettbewerb auf allen möglichen Märkten. Also wirklich vom Benzinmarkt, das interessiert ja viele. Jetzt natürlich viel so digitale Wirtschaft, die Marktmacht von Google, Amazon, Facebook, den großen Energiemarkt ist nach wie vor ein Thema. Telekommunikationsmarkt beschäftigt uns nach wie vor, die Frequenzvergaben. Das sind also alle Wettbewerbsthemen, gibt es in vielen Bereichen. Tatsächlich mit einem Mitarbeiter von mir, der interessiert sich auch sehr für Sport, kommt übrigens aus Duisburg, da wo du also bis neulich noch warst, leidet mit dem MSV und der interessiert sich auch sehr dafür, da haben wir jetzt noch ein paar Papiere neulich mal geschrieben, über sozusagen Corona-Einflüsse auf den Heimvorteil etwa, solche Sachen, das interessiert uns dann auch am Rande und ja, also allgemein kann man sagen, die Regulierung von Märkten ist das Thema im Großen und im Kleinen und das macht man theoretisch und viel natürlich mit Daten auch, aber zum Teil auch experimentell. Das ist für Nicht-Ökonomen vielleicht ein bisschen komisch, aber das sind letztendlich Labore, so ähnlich wie man die aus der Psychologie kennt, sozusagen, wo geguckt wird, wie reagieren Menschen, wenn bestimmte Dinge passieren und so weiter. Also das machen wir an der Uni und ja, bilden natürlich auch jede Menge Studierende aus. In allen möglichen Studiengängen, also vor allen Dingen natürlich in Volkswirtschaftslehre, aber auch Betriebswirtschaftslehre, aber mittlerweile auch in PPE, Philosophy, Politics und Economics, also bunt gefächert und in dem Sinne bin ich ganz normaler Hochschullehrer da.
Okay, ja, das klingt auch nach der perfekten Verbindung ja auch mit Sport, wie du schon gesagt hast, weil sich dann doch viele Elemente der allgemeinen Wettbewerbsökonomik auch im Sport dann eben wiederfinden und schön, das Papier habe ich gesehen zur Corona-Thematik, das ist ja gerade bei vielen Sportthemen so schön, weil wir dieses Feldexperiment haben, ja, wie reagiert der Markt und die Sportler auf diesen Lockdown, da kommen ja gerade ganz viele Themen hoch und dann bist du ja gerade so voll im Saft der Sportökonomie jetzt, wenn ihr gerade angefangen habt und da würde ich jetzt den Schwenk machen zum Futsal. Was wusstest du denn, bevor ich dich angefragt habe für diesen Podcast, was wusstest du über Futsal?
Ich wusste so gut wie gar nichts, ehrlich gesagt. Ich hatte das mal ab und zu gehört und irgendwelche Freunde hatten das mal ab und zu erzählt, da gibt es sowas wie Futsal, dann fragst du, was ist das denn und so weiter. Aber ich muss offen zugeben, aber jetzt diese ganzen aktuellen Entwicklungen, die habe ich überhaupt nicht verfolgt. Also ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass es jetzt eine Bundesliga tatsächlich gegründet werden soll oder gegründet wird. Das war mir nicht bekannt. Auch nicht, dass es so ein Ausmaß an Professionalität dann doch schon angenommen hat tatsächlich. Das war mir auch, ich dachte, das wäre noch sowas wie weitgehend, also ich hatte das mir vielmehr noch als Hobby vorgestellt, so wie, naja gut, ich weiß gar nicht, was der richtige Vergleich ist letztendlich, ja, so wie, also weil die E-Sports sind ja auch schon hochprofessionell und selbst Beachvolleyball und so weiter ist ja hochprofessionell, also es gibt ja wahrscheinlich gar keine Sportart mehr, die nicht hochprofessionell sind, aber ich hatte das tatsächlich noch viel mehr als so ich sag mal, Feierabendsport verortet.
Ja, das ist natürlich ganz spannend, die externe Sicht für uns aus der Community, weil wir haben ja die rosa-rote Brille auf und leben in unserer Futsalblase und fühlen uns natürlich immer, ja, der Sport hat so viel Potenzial. Und jetzt ist für mich auch ganz spannend, so für jemanden, der eben auch auf einer anderen Ebene auch mit Sport in Verbindung steht, Interesse hat, auch Sportprojekte in der Uni fördert, dass das Thema Futsal ja gar nicht ankommt, was man auch völlig verstehen kann, wenn man eben auch noch nicht in der Presse ist, wie wir es ja sind im Futsal. Und jetzt wollen wir die Bundesliga, hast du schon angesprochen, und vielleicht für dich auch nochmal als Recap und auch für die Zuhörer, was eben jetzt mit der Bundesliga kommt. Also wir wollen 10 Teams stellen, die Futsal-Bundesliga Start, ja, ist ungewiss, zwischen September und Dezember. Und ein Hauptmerkmal dieser Futsal-Bundesliga ist die Zentralvermarktung. Die wurde schon in den DFB-Futsal-Regularien so festgeschrieben und ist damit erstmal festgelegt. Und das betrifft die Streaming-Rechte vor allen Dingen. Es geht jetzt nicht darum, auch um die Zuhörer, dass jetzt welche Trikotsponsoren haben die Teams, sondern es geht dabei darum, wer hat die Rechte an der TV- oder Streaming-Vermarktung. TV, so weit sind wir noch nicht.
Ja.
So, darum geht's. Und das hat zwei Hürden. Einmal, es gibt noch keinen wirklichen Rückfluss an Geldern, weil eben auch, wie du schon sagst, auch in der Praxis das Thema Futsal gar nicht so da ist. Und damit ist es jetzt vorgesehen, voraussichtlich keine Rückläufe für die Teams zu geben. Aber alle Teams müssen die Streaming-Rechte abgeben. Aber der DFB plant auch nicht, jede Partie zu übertragen, beziehungsweise ist sich noch nicht sicher, ob er das finanzieren kann. Also manche Teams könnten ohne Stream bleiben. Und das ist bei uns in der Community gerade ein Riesenthema, wo viele Vereine halt eben hadern und sich überlegen, gut, ist das so okay, kann man das so machen, was kann man anders diskutieren? Da würde ich jetzt in die fachliche Diskussion einsteigen mit dir zum Thema Zentralvermarktung und vielleicht ein Aufschlag, das hatte ich auch einmal im Podcast mal so laienhaft versucht nochmal zu erklären, Kartellproblematik Sport. So, warum ist eine Sportliga und damit auch die Futsalliga ein Kartell?
Das ist tatsächlich nicht völlig unumstritten, aber es ist ja die Sicht zumindest des Bundeskartellamts ist oder auch der Europäischen Kommission, also das sind die obersten Kartell- und Wettbewerbsbehörden, dass die eigentlichen Veranstalter der Spiele die Vereine sind. Und damit haben die Vereine eigentlich auch das Recht an den Medienrechten. Und wenn die sich jetzt entscheiden, freiwillig, dass sie die nicht getrennt vermarkten, sondern dass sie das alles zusammentun, dann sagt man, gut, das ist ja eine Absprache, das gilt als Kartell, eben wenn man, also so ähnlich wie wenn jetzt die, ich weiß nicht, irgendwelche Erzeuger sich beschließen würden, dass sie nicht mehr einzeln vermarkten und zusammen vermarkten, man sagen, ist auch ein Kartell, oder wenn die Supermärkte sagen würden, sozusagen, wir organisieren den ganzen Verkauf gemeinsam, dann ist das typischerweise schlecht für den Wettbewerb, muss es aber nicht immer sein. Deswegen gibt es auch Ausnahmeregeln, wo man sagt, Kartelle können auch zulässig sein. Da ist dann immer eine ganz wichtige Bedingung, dass auch der Verbraucher davon einen Vorteil hat. Also der Endkunde, das wäre hier also in dem Fall der Zuschauer, müsste man also argumentieren, dass der auch einen Vorteil von dieser Kartellierung hat. Dann ist das zulässig. Deswegen gibt es beim Fußball etwa, da spielt das ja eine große Rolle letztendlich, weil da ist es ja so, anders als beim Futsal oder bei vielen kleineren Sportarten, dass sich die Fernsehsender um die Rechte reißen. Mhm. Ja, bei den kleinen Sportarten ist es ja eher ein bisschen anders. Das sagen wir, wenn ich jetzt Basketball bin oder Volleyball, dann versuche ich ins Fernsehen reinzukommen in die Medien. Es ist nicht so, dass die Sender sich reißen darum, meine Spiele zu übertragen, sondern umgekehrt. Ich versuche da reinzukommen, weil wir sagen ja ökonomisch, das sind mehrseitige Märkte. Sozusagen, wenn ich viele Zuschauer habe, dann kriege ich auch Werbeerlöse letztendlich. Und deswegen wollen die ja ins Fernsehen, unter anderem natürlich, damit man Fans gewinnt, aber auch damit man bessere Sponsoren und Marketingmöglichkeiten hat. Da ist also die Lage ein bisschen anders sozusagen. Aber beim Fußball ist es eben so, alle reißen sich darum. Und deswegen, da ist immer die Situation so, dass das Bundeskartellamt sagt, naja, wenn ihr alles zusammen nur vermarktet, dann haben wir ein bisschen Angst, dass der Wettbewerb im Fernsehmarkt leidet. Mhm. Ja, Fußball ist so wichtig. Da war früher immer die Idee, vielleicht könnte sich in Deutschland ja auch mal ein zweiter Kanal etablieren, zweiter Pay-TV-Sender. Leo Kirch wollte das natürlich nie. Der wollte immer, dass es nur Premiere gibt. und hat deswegen ja auch immer schön sozusagen dem FC Bayern so eine Art Stillhalteprämie damals noch gezahlt, damit die nicht für die Einzelvermarktung stimmen, ja, sondern schön bei der Zentralvermarktung bleiben. Das hatte das Manager-Magazin ja mal schön aufgedröselt.
Oh, die Geschichte kenne ich noch gar nicht.
Nee, kennst du die nicht? Nee, das ist relativ lange her. Ja, der FC Bayern München ist ja sehr an der Einzelvermarktung interessiert, weil die sagen, da würden wir eigentlich mehr Geld rausbekommen, als wenn das die DFL macht. Aber Leo Kirch wollte das natürlich nicht oder Premiere, weil die sagten, die haben ja gar kein Interesse, dass man ein zweiter Fernsehsender Fußballspiele zeigen kann. Wir wollen das alleine haben. Und deswegen hatten die so einen quasi geheimen Sponsoring-Vertrag, haben gesagt, sozusagen. Und das ist schön nachzulesen, findet man auch im Manager-Magazin, das ist in 90er Jahren, haben die dann den Bayern als Sponsoring verkleidet, ich würde das mal sagen, so eine Art Stillhalteprämie gezahlt, ja, damit die nicht in die Einzelvermarktung gehen, sondern schön der Zentralvermarktung weiter zustimmen. Und das ist natürlich die Sorge, die das Kartellamt da auf diesen Märkten hat, dass die sagen, die hebeln da den Wettbewerb im Fernsehmarkt aus, letztendlich. Und deswegen gibt es da relativ komplexe Regeln mittlerweile. Ich glaube, die sind nicht optimal. Da gibt es viel Verbesserungsbedarf, aber also eine der kritischen Regeln ist dieses Alleinerwerbungsverbot. Also es gibt die No-Single-Buyer-Rule, heißt das. Also man darf heute die ganzen Pakete nicht mehr in einen einzigen verkaufen, sondern muss mindestens einen zweiten Teil der Pakete bekommen. Aber ich glaube, bei kleinen Sportarten, so nenne ich die mal, ist das die Problematik ein bisschen anders, weil das ist ja nicht so, dass man sagt, alle wollen unbedingt Futsal zeigen im Fernsehen. Und wenn wir die jetzt bündeln, dann kommt der Wettbewerb im Fernsehmarkt zum Erliegen. Ja, und oder auch bei Basketball oder so, da haben wir ja die ähnlichen Themen. Oder selbst bei Eishockey oder so, die wollen ja gerne ins Fernsehen, nur da ist der Wettbewerb gar nicht so groß, dass jeder die unbedingt haben will. Und da ist es natürlich so, da stellt man sich schon die Frage, kann das ein Vorteil sein, wenn es eine Zentralvermarktung möglicherweise gibt, sozusagen, dass es gebündelt wird, die Rechte, findet man da vielleicht Ehrenkunden, ist aber nicht klar, würde ich sagen. Ja, es können da sicherlich auch findige Vereine, die dann eher mit einem Lokalsender oder so einen Deal finden würden, als die DFL oder der DFB das findet. Und der DFB, ja, ist natürlich sehr mächtig gegenüber den Vereinen letztendlich. Also da gibt es auch in dieser vertikalen Beziehung, also nicht in der Beziehung der Vereine untereinander, sondern im Verhältnis der Vereine zum DFB, ist natürlich der DFB eher in der mächtigeren Position als die Vereine. Ist im Fußball ein bisschen anders. Ja, da haben sie ja dauernd Angst, dass Bayern den wegrennt und in die Europa League geht oder so. Also da ist, sag mal, die Verhandlungsmacht ganz anders ausgeprägt. Das ist natürlich hier nicht so. Von daher ist das schon eine Frage, die auch kartellrechtlich interessant wäre, ja, wenn der DFB den Vereinen verbietet, das einzeln zu vermarkten, ob das nicht ein Missbrauch von Marktmacht durch den DFB ist in dieser Beziehung zu den Vereinen. Das ist durchaus vorstellbar, das würde ich nicht so von der Hand weisen direkt.
Ist es denn fest oder zu sagen, dass ein Kartell vorliegt, von Relevanz, wie groß der Markt ist? Oder ist es, weil man könnte jetzt denken erstmal, okay, der Futsalmarkt ist so minimal klein, das ist kein Kartell, weil er so klein ist, oder ist es unabhängig von der Größe?
Das ist erstmal unabhängig davon. Also es gibt ja auch so schöne Fälle, wie das Eisdielenkartell in Tübingen oder so, wo einer von den Eisdielenbesitzern mal gesagt hat, wir haben uns geeinigt, dass der Preis jetzt um 20 Cent hochgehen muss. Da wären die natürlich schon hellhörig, ja. Und dann, gut, da kam dann die Landeskartellbehörde in dem Fall, die gibt's nämlich auch noch, und gesagt, hör mal zu, das ist ein Kartell, oder es gibt so schöne, das Hannoveraner Dönerkartell. Also es gibt auch kleinere Kartelle.
Wir hatten immer noch eins. Ich habe in Immenau studiert und dann haben fünf Dönerläden hatten Zettel an ihre Scheiben geklebt. Hiermit erhöhen wir zum 1.1. unsere Dönerpreise um 50 Cent, folgende Läden machen mit.
Kenne ich, ja. Mein Freund, der Ralf Deventer, der war, glaube ich, zu der Zeit sogar in Ilmenau.
Richtig,
ja. Und also es scheint häufiger zu sein. In Hannover gab es auch mal eins, das ist, glaube ich, vom Spiegel breiter berichtet worden als das Ilmenauer Dönerkartell. aber das heißt, das sind ja kleine Kartelle letztendlich. Und auch die sind erstmal illegal. Ja, Preise, das ist ein. Also jetzt für die Kartellrechtsfeinschmecker würde man sagen, das ist ein per se Verbot. Das ist per se verboten, eine Preisabsprache. Ja, das, es sei denn wiederum, ja, das gibt dann diese Ausnahmen, man weiß nach, dass da ein Vorteil für die Verbraucher ist. Also beim Fußball zum Beispiel ist es so, dass gesagt wird, der Vorteil ist, dass die DFL dadurch sicherstellt, dass es eine Kurzberichterstattung ab 18.30 Uhr im Free-TV gibt. Ja, die hatten ja lange Zeit mal Interesse, dass die Free-TV-Berichterstattung auf 22 Uhr zu schieben, natürlich um Pay-TV attraktiver zu machen. Und da hat Cartellan gesagt, nee, also dann sehen wir da nicht mehr, wo noch der Verbrauchervorteil ist in der gemeinsamen Vermarktung. Also den können wir erkennen, wenn wir sehen, dass um 18.30 Uhr eine Free-TV-Berichterstattung garantiert wird. Ja, also das heißt, diese Free-TV-Berichterstattung, das wissen viele nicht. Manche denken, das kommt wegen ARD und ZDF. Das stimmt wirklich gar nicht. Das kommt wegen dem Bundeskartellamt. Ja, das sozusagen sagt der DFL, also ihr könnt zentral vermarkten, wenn ihr sicherstellt, dass der Verbrauchervorteil da ist, ab 18.30 Uhr im Free-TV, das Ganze. Mhm. Ja, und das akzeptieren die dann, sagen, da ist ein Verbrauchervorteil, wenn das garantiert werden kann. Das würde bei der Einzelvermarktung nicht mehr unbedingt gegeben. Dann wird vielleicht Bayern sagen, nichts mehr im Free-TV ab 18.30 Uhr, unsere Spiele erst ab 22 Uhr, dann können wir viel mehr aus dem Pay-TV recht rausziehen. Also von daher ist das sozusagen hier das Abkommen, sag ich mal, wo der Verbrauchervorteil erkannt wird. Und es gibt ein paar andere Themen, die man diskutiert, wie Konferenzschaltung etwa. Das ist natürlich auch in der Einzelvermarktung ein bisschen schwieriger zu organisieren. Ja, es gibt ja Zuschauer, die wollen gerne eine Konferenzschaltung sehen. Also da kann ich ja fast gar nicht mehr eine Einzelvermarktung machen. Da muss ich irgendwie eine Kooperation erzeugen, damit das läuft. Beim Futsal wiederum sind die Themen ja anders gelagert, würde ich sagen, weil es da nicht so ist, dass man sagt, die ganze Liga oder die DFB ist schon so in so einer starken Position, dass er dem Fernsehsendern diktieren kann, was die jetzt zu tun und zu lassen haben.
Das Gegenteil, ja. Das ist wirklich das Gegenteil, ja klar.
Ja, das ist das Krasse, nicht? Es ist völlig klar, dass die Verhandlungsmacht, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie im Lebensmitteleinzelhandel, sag ich mal so. Wenn Nestle mit Edeka verhandelt, ja, dann würde ich sagen, dann ist die Verhandlungsmacht bei Nestle. Ja, oder Ferrero ist noch krasser, ja. Wenn die sagen, ihr kriegt kein Nutella mehr, das ist eine Katastrophe für einen Lebensmittelhändler. Ja, aber wenn dann irgendwie so der Bäcker XY kommt, der sagt, ich würde gerne Brot verkaufen, dann sage ich, ja, also da, also ja, das ist die Verhandlungsmacht dann beim Lebensmittelhandel, ja. Und so ist es wahrscheinlich, Futsal ist eher der Bäcker, ja, und die okay. DFL ist Nestle.
Ja, okay, Futsal ist der Bäcker, ist auch nicht. Aber der ist der wie hart arbeitende Bäcker, so ist er auch.
Der ehrliche Handwerker, ja, genau.
Und ihr, genau, jetzt hast du ja schon ausgeführt, dass eben in der Bundesliga, dass das da diese Ausnahmeregelung gibt oder diese Argumentation zu sagen, wir können das zulassen. Weißt du, wie das in anderen Sportarten, Handball, Basketball, Volleyball ist? Gibt es da eine Zentralvermarktung überhaupt? Da bin ich jetzt auch selber gar nicht informiert.
Gar nicht sicher, ob es die... Ich weiß, dass es ähnliche Themen in anderen europäischen Ländern gibt, aber das ist immer das Thema mit der Hauptliga. Also ich weiß, die Finnen hatten mal ein Thema mit Eishockey, weil da ist Eishockey, was bei uns Fußball ist. Ich bin mir gar nicht sicher, wie etwa die Handballrechte oder die Basketballrechte. Ich sehe natürlich, dass die Basketball lief zumindest bis vor kurzem immer noch bei der Telekom, als in diesem Paket da, was man da irgendwie mit kaufen konnte. Und beim Handball bin ich mir gar nicht mehr sicher, wie das, ob die zentral vermarktet wird. Ich vermute fast, dass es der Fall ist. Aber ich habe den Eindruck, dass bisher das Kartellamt da nicht sich drum gekümmert hat. Wahrscheinlich, weil das Kartellamt auch immer den Fokus hat, stört das den Wettbewerb unter den Fernsehsendern oder unter den Medienanstalten, sagen wir mal so. Und das ist wahrscheinlich bei den kleinen Sportarten nicht gegeben, weil die sagen, das ist nicht so was Wichtiges, ja, dass man sagt, da kann ich einen anderen mit erheblichen Marktanteile abjagen. Ja, beim Fußball ist ja ganz klar so, wenn ich Fußball zeige, jage ich dem anderen Sender die Marktanteile ab. Also wenn jetzt das zu DAZN gegangen wäre, ja, das ist für Sky natürlich ein Problem und umgekehrt. Ja, und das ist sicherlich, wer jetzt die Futsalrechte kriegt, ob das jetzt DAZN oder Sky ist, das wird da keine wahnsinnigen Veränderungen in den Abozahlen generieren. Da müssen wir uns nichts vormachen.
Ja. Jetzt überlege ich gerade, wie man, was ja im Futsal das Besondere sein wird bisher, so wie es geplant ist, ist, dass die Vereine das Recht eben abgeben zum Stream, es aber eventuell nicht von allen Spielen einen kompletten Livestream gibt. Vielleicht von allen Spielen Highlights, aber nicht von allen Spielen Livestream. Also so wie es bisher aussieht, könnten die Vereine eben deshalb die Chance verlieren, ihr Spiel zu zeigen, was auch für die, gerade weil es ja sehr regional ist, für viele Vereine eigentlich schwierig wird, den Futsal zu verbreiten, wenn man die Spiele nicht live hat. Ist das jetzt auch so eine Sache, was das eigentlich kritischer macht, diese Kartell- oder diese Zentralvermarktungssache?
Das macht das kritischer, in der Tat, weil Da ist die Frage, ob durch den DFB nicht eine Marktmacht ausgeübt wird, dass das untersagt wird. Und es gibt sicherlich im Futsal auch Gründe dafür, dass man sagt, wir wollen eine Zentralvermarktung erstmal schaffen, weil die Chance möglicherweise höher ist, überhaupt irgendwo unterzukommen oder das Fans auch zu attrahieren, wenn wir das irgendwo zentral organisiert haben können. Wenn wir wissen, da gibt es irgendwie eine Plattform oder vielleicht auch einen Fernsehsender, die dann alles auf einmal auch zeigen können. Wenn man denen jetzt auch noch sagt, fang mal an, mit den 10 Vereinen getrennt zu verhandeln, verlieren die wahrscheinlich noch eher das Interesse, was zu tun. Gleichwohl ist natürlich so, wenn bestimmte Spiele nicht gezeigt werden, ist ja die Frage, warum gibt es dann keine Opt-out-Klausel in dem Sinne, dass man sagt, also wir können das verstehen, vielleicht, dass ihr sozusagen das Recht vorbehaltet, um erstmal die Attraktivität des Produktes als Ganzes auch kollektiv zu befördern. Aber warum dann etwas nicht gezeigt werden kann, wenn ihr es auch nicht zeigt, das ist dann schon sehr unklar, welcher Verbrauchervorteil da drin stecken soll. Also von daher würde ich das relativ kritisch sehen, diese Klausel, und würde denken, dass es eine Zentralvermarktung an sich vielleicht möglich ist, gerade bei so einer aufstrebenden Sportart, dass man sagt, wir müssen da erstmal die Kräfte bündeln, um überhaupt sichtbar zu werden. Aber wenn dann eben bestimmte Dinge nicht gezeigt werden, also es ist kaum noch erkennbar, welcher Vorteil da für wen drinstehen stecken sollte. Man kann sicherlich Vorschriften machen, könnte ich mir vorstellen, wie gezahlt, dass man sagt, bestimmte Mindestqualitätsanforderungen an so einen Stream müssen gewährleistet sein, dass man sagt, wir wollen nicht das Gesamtprodukt beschäftigen und wenn da einer mit wackelnder Hand und Handy das überträgt, dann haben wir Angst, sozusagen, dass das ganze Produkt leidet. Aber wenn man sagt, wir sozusagen Mindeststandards in der Qualität werden eingehalten, dann ist das schwer zu verstehen, warum das nicht möglich sein soll.
Könnte es denn aus seiner Sicht auch geheilt werden, wenn man sagt, okay, es gibt überall Streams, also es wird überall der Streamer möglich, aber es gibt trotzdem keine Rückläufe. Also niemand hat monetären Rückfluss aus der Abtretung der Rechte. Ist das, wie würdest du das kartellrechtlich sehen? Ist das auch ein Punkt, über den man dann diskutieren muss, etwas abzugeben, aber nicht zurückzubekommen?
Ja, das ist natürlich so ein Gesamtpaket, was da gerade geschnürt wird. Nicht jetzt sozusagen irgendeiner muss ja die Liga organisieren. Also irgendeine Governance-Struktur, sozusagen eine Organisationsform muss man für das Ganze finden und dass da verschiedene Rechte dann gebündelt und abgetreten werden, das würde ich sagen, das ist sogar noch verständlich in gewisser Weise. Die Frage ist ja so, kritisch wird das an dem Punkt, wo man sagen würde, der DFB verdient selber Geld mit der Übertragung und gibt davon nichts ab. Ja, wenn man sagt, der DFB verdient auch nichts damit, sozusagen, der zeigt das zwar, aber hat keine direkten Einnahmen dadurch, dann ist das völlig legitim, dass er sagt, dafür können wir auch nichts zahlen. Für das Ganze, dann dient das, wenn er sagt, das ist im Wesentlichen, was dem Marketing dient und euer Benefit ist die für euch hoffentlich gestiegenen Marketingpotenziale, die das bietet, wenn das gestreamt wird, dann würde ich das nicht als kritisch betrachten. Also kritisch wird es erst, wenn der DFB selber Geld damit verdienen kann und dann davon nichts abgibt.
Müsste es dann auch also ein Plus sein. Also wenn der DFB könnte ja argumentieren, vielleicht sogar auch recht gerechtfertigt, wir nehmen zwar jetzt 50.000 € mit der Zentralvermarktung ein durch Streamingportale, aber wir haben ja auch Kosten für die Futsal-Bundesliga und die werden damit gedeckt.
Ich will das nicht kategorisch verneinen, so, weil das hängt natürlich irgendwo schon zusammen, dass man sagt, wenn man das Produkt vermarktet, dann hat man auch Vermarktungskosten. Also gleichwohl wird es schwieriger, sozusagen, wenn es direkte Produktionskosten sind, die direkt mit der Produktion oder der Verhandlung der Verträge und der Durchsetzung und so weiter zu tun haben, dann ist das besser zu argumentieren. Dass man die Erlöse, also dass man von den Erlösen zumindest die wirklich zurechenbaren Kosten abziehen kann, das ist völlig legitim, würde ich sagen, und je weiter das darüber hinausgeht, desto kritischer wird das Ganze.
Okay. Also der DFB plant tatsächlich die Livestreame, die mindestens zwei sind vorgesehen, meine ich, pro, also jetzt schon sicher. Das wird durch den DFB realisiert technisch und auch das Humankapital. Das heißt, die Vereine müssen dort am Spieltag zwar ihre Halle leider cleanen, also es bleibt wie beim DFB-Pokal zum Beispiel, es darf dann keine Werbeeinblendung im Kamerabild sichtbar sein, aber die Kosten, die direkten Kosten, wie du gemeint hast, das wäre sowas, oder? Diese.
No. Okay. Das wäre sowas, wenn die sagen, da stehen ja unsere eigenen Kameraleute und unsere eigenen Techniker und so weiter, die können die natürlich dann in Anschlag bringen. Gut, ich will da jetzt nicht in die Details der Kostenprüfung einsteigen. Sicherlich wird man nicht argumentieren, dass unser Kameramann 10.000 Euro im Monat verdient. Ja. aber solange das realistische Kosten sind, die da in Anschlag gebracht werden, werden die auch davon abziehen dürfen.
Okay. Das ist auch schon mal auf jeden Fall spannend, dass man da auch die Seite sieht und versteht, dass man da, selbst wenn, das hört sich immer so einfach an, glaube ich, ja, 100.000 Euro, wir haben einen Sponsor gefunden, der für die XYZ Futsal-Bundesliga 100.000 Euro gibt, aber dass man natürlich die direkten Kosten gegenrechnet, ist ja auch nur fair dann. Das ist ja schon mal.
Genau, also das ist ja letztendlich, das ist auch kein Missbrauch von irgendeiner Marktbeherrschung. Also es ist jedem Unternehmen, also selbst dem schlimmsten Monopolisten, ist das gestattet, seine Kosten zurückzuverdienen. Ja, sonst kann Wirtschaft auch nicht funktionieren.
Ja. Will man auch nicht. Man will dann, glaube ich, auch mal den DFB zu sehr schröpfen, aber man muss ja auch daran denken, es ist weiterhin ein Verein und auch jeder Verein und Organisation möchte ja auch mit jedem Investment wenigstens keinen Verlust erwirtschaften.
Genau, und ich glaube, hier wäre auch, wir haben ja natürlich ein relativ neues Produkt für viele Zuschauer. Ja, und von daher würde ich den Vereinen da jetzt auch nicht allzu große Hoffnungen machen, dass da sehr schnell Geld aus Fernsehrechten oder Medienrechten kommt. Selbst wenn da jetzt irgendwann mal Geld verdient wird, wird der DFB auch das Recht haben, da gewisse Verrechnungen vorzunehmen und sagen, wenn wir da jetzt 4 Jahre lang Verluste eingefahren haben, mit dem Ganzen müssen wir jetzt nicht ab dem ersten Jahr, wo es dann mal sozusagen wir im Positiven sind, anfangen Geld auszuschütten, sondern dann dürfen wir auch erstmal die Verluste wieder ausgleichen.
Absolut. Wie sieht denn aus deiner Sicht jetzt Futsal als diese neue Liga, die noch gar keinen richtigen Markt hat und die auch ziemlich klein ist, auch das Verhältnis, also es gibt 170 Teams in Deutschland. Wir haben letztens mal überschlagen bei uns Mr. Futsal in der WhatsApp-Gruppe. Vielleicht sind es 5.000 Mitglieder in Deutschland, ja, so roundabout. Ist wirklich nicht viel. Aus ökonomischer Sicht würdest du eher die Zentralvermarktung hier für den Verein, aus Vereinssicht sehen oder auch dann lieber die dezentrale Vermarktung?
Also ich glaube, anders als bei der Fußball-Bundesliga, wo ich durchaus kritisch bin der Zentralvermarktung in der jetzigen Form gegenüber, kann ich mir vorstellen, dass es beim Futsal gewisse Vorteile erstmal bietet, weil das ja ein Produkt ist, wo man erstmal in den Markt reinkommen muss. Also man will ja erstmal auch, dass möglichst viele das sehen, weil das hat zwei positive Wirkungen. Zum einen ist das ja so die Erfahrung, dann fangen auch mehr Leute an, das zu spielen, wenn sie das irgendwo mal sehen. Das heißt also, es hat auch für den Nachwuchs und für die Spieler und so weiter Vorteile. Zum anderen generiert das dann irgendwann auch bessere Marketingmöglichkeiten, selbst wenn die nur so lokal sein sollten. Ja, also selbst wenn man das jetzt nur hier, jetzt sind wir hier beide hier in Düsseldorf sozusagen bei Antenne Düsseldorf gezeigt, sozusagen, oder irgendwo, es gibt ja genug lokale, ja, Franken TV und was weiß ich, es gibt alle möglichen lokalen Fernsehsender, Berlin TV und so weiter. Ja, also wenn das da irgendwo gezeigt, das hätte natürlich schon, da hat man schon mal lokale Vermarktungsmöglichkeiten. Auch im Internet muss man, das ist vielleicht sogar heute noch viel wichtiger, wenn man sagt, das wird dann irgendwo gestreamt und so weiter. Also und dafür ist es natürlich schon wichtig, glaube ich, bei vielen, dass es so eine gewisse Homogenität und Wiedererkennung wird. Also wenn jeder das völlig anders macht, ja, die einen sagen, wir machen das jetzt mit ganz toll, irgendwie mit vielen Kameras und super professionell, und die anderen machen es dann doch eher so, sagen wir, da kommt die Filmgruppe von der Uni, die probiert das jetzt mal. Das kann natürlich sehr schnell unprofessionell wirken, und man das gerade am Anfang sagt, wir wollen dafür eine gewisse Vereinheitlichung im, sagen wir, Auftreten sorgen, sag ich mal so, und auch Garantien abgeben, dass alles gezeigt werden kann. Da kann das gerade am Anfang, glaube ich, Vorteile bieten, die Zentralvermarktung. Und ich denke auch gerade in den Verhandlungen kann das Vorteile bieten, wenn man sagt, guck mal, wir können dir das ganze Paket anbieten. Ja, wir können dir jetzt garantieren, du kannst alles zeigen, was du willst, sozusagen, und du kannst da was drumherum aufbauen. dann hat das natürlich gewisse Vorteile, als wenn da man einem sagt, du, ja, jetzt kannst du mal irgendwie versuchen, mit allen 10 Vereinen was auszuhandeln und jeder hat dann andere Ideen von den 10 Vereinspräsidenten oder Managern und Verantwortlichen. Mit Sicherheit, ja. Ja, das wird natürlich ungleich viel schwieriger und dann kann man sich vorstellen, dass so ein Sponsor oder Interessent auch eher dann entnervt irgendwann aufgibt und sagt, das ist mir nicht so anstrengend. Mhm. Und von daher würde ich sagen, gerade am Anfang, da ist es eben nicht so, also beim Fußball würde ich sagen, da kann selbst vermutlich selbst Energie Cottbus könnte dezentral vermarkten, ja, dann würde da in Brandenburg irgendeiner das gerne noch zeigen. Da hat der Fußball eben schon so einen anderen Stellenwert, dass da die dezentrale Vermarktung, glaube ich, klappen würde. Mhm. Aber beim gerade bei kleineren und jüngeren Sportarten hat die Zentralvermarktung auch Vorteile.
Mhm. Also könnte man so ein bisschen zusammenfassen, solange, wenn alle Spiele gezeigt werden, ist es eigentlich wahrscheinlich ein gutes Modell, um damit zu starten. Wenn aber nicht alle gezeigt werden und sozusagen einige Vereine dann immer ausgekapselt werden und überhaupt keine Übertragung haben, könnte es eben kritisch werden, weil es irgendwie ausgenutzt wird und dann ist diese Effizienz oder dieser Markt nicht mehr so, hat nicht den Vorteil für den Konsumenten im Allgemeinen.
Genau, und das kann natürlich auch leicht zu Ungleichgewichten oder Wettbewerbsverzerrung bei den Vereinen führen. Mhm. Ja, wenn sie sagen, es gibt hier einen attraktiven Verein, der hat vielleicht, weil er auch im Fußball groß ist und viele Fans hat, das gibt dann so Abfärbeeffekte, ja, dann gucken die auch die anderen Sportarten dieses Vereins. Mhm. Ist ja so ein bisschen das Bayern-München-Modell, in gewisser Weise haben gesagt, jetzt probieren wir es mal mit Basketball, ja, ob das nicht auch gut bei uns läuft. Andere versuchen das dann mit Frauenfußball, Wolfsburg oder so, oder Fortuna Düsseldorf möglicherweise demnächst.
Total.
Ja. Und das wäre natürlich dann schon eine Ungleichbehandlung. Man sagt, jetzt zeigen wir auch im Futsal immer Bayern München. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wer da so der 10. ist, der gerade noch reinrutscht in die Bundesliga. Was weiß ich jetzt hier, Längerich oder irgendwas, was weiß ich.
Ja, ja, es gibt auf jeden Fall kleinere Teams, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
Die haben natürlich dann auch, ich meine, jetzt zeigen wir jetzt noch nicht mal mehr, dann haben die ja noch mehr Nachteile auch in der Vermarktung, wird es ja noch schwieriger, einen lokalen Sponsor zu finden. Ja, also von daher wäre es schon wichtig, dass alle gezeigt werden. Und wenn die nicht gezeigt werden von dem Zentralvermarkter, dass dann denen zumindest das Recht zugestanden wird, in dem Fall dann das selber in die Hand zu nehmen. Mhm.
Okay, ja, okay. Also diese, wer hat es so vorhin genannt, Opt-out, also diese Option eben dann, wenn nicht, dann dürft ihr.
Genau, genau. Dass man sagt, also wir haben erstmal so eine Art Vorgriffsrecht, ja, wenn wir es zeigen wollen, dann dürfen wir es zeigen, aber wenn wir es nicht wollen, dann fällt das Recht an euch zurück. Mhm.
Ja, das wäre auf jeden Fall fair. Dann gibt es wenigstens die Möglichkeit, das Spiel ja zu zeigen in dieser kleinen Region. Wie gesagt, es sind wirklich auch kleine Inseln, Futsalinseln, aber auch im Sport, die das auf jeden Fall, wo man annehmen könnte, dass es dann verzerrt ist. Mainz oder sogar Hohenstein, die zwar im Futsal aktuell noch ziemlich hoch sind, aber wenn wir darüber sprechen, ja, Konsumenten aus dem allgemeinen Fußballmarkt abzuziehen, dann ist halt Hohenstein-Ernsthal nicht so gut vermarktbar wie St. Pauli, Fortuna Düsseldorf oder HSV. Ja, das ist dann.
Genau, da muss man sich nichts vormachen. Das gibt diese Vereinsfans, sag ich mal so, die gucken sich auch die anderen Sportarten vom Verein dann eher mit an, als bei Vereinen, die das nicht, dieses Portfolio, sag ich mal, würde man jetzt ökonomisch sagen, nicht aufbieten können.
Mhm. Ja, super. Also ich glaube, ich fand deine Darstellung und auch die Erklärung unglaublich gut und unglaublich wichtig in dieser Thematik Zentralvermarktung Bundesliga, und das ist natürlich ein heißblütiges Thema in der Community, aber du hast auch gut gesagt, man muss beide Seiten sehen und beide Seiten haben immer ihre Argumentation, die auch nachvollziehbar sein kann und auch ist. Fand das unglaublich gut und ich hoffe, das Thema Futsal lässt sich jetzt nicht mehr los. Wir haben dich mit Futsal infiziert.
Ja, ich werde das jetzt mit also deutlich größerem Interesse mitverfolgen, wie es weitergeht. Ja, bin auch gespannt, wer denn dann in die Bundesliga aufgenommen wird und wann sie dann auch startet. Und wünsche auf jeden Fall dann eine super Entwicklung für die Vereine und die Sportart als Ganzes eben.
Wer dich hören will, wie heißt dein Podcast?
Bei Anruf Wettbewerb, da rede ich mit einem Kollegen, einem Juristen von der Heinrich-Heine-Universität, dem Ruprecht Borzun, jede Woche über andere Wettbewerbsthemen. Da geht es dann, also diese Woche haben wir über Kühlschränke geredet. Also das ist auch, also, und wir reden dann über Facebook und über alle möglichen Themen. Also wer da reinhören will, findet man auf allen Plattformen, wie sich das gehört für einen Wettbewerbsökonom. Also nicht nur bei einer großen, sondern bei allen. Und genau, bei Anrufwettbewerb heißt das.
Schön. Ja, dann an alle Zuhörer. Bei Anrufwettbewerb könnt ihr reinhören. Justus Haukapp immer auch live on stage mit neuen Wettbewerbsthemen. Ich danke dir vielmals für das tolle Thema und deine Zeit für den Futsal und wünsche dir weiterhin viel Spaß in deinem Job und in deiner Podcast-Tätigkeit.
Und ja, danke, danke, Daniel. Dir auch. Kann ich ja nur erwidern. Ne?
Danke. Tschüss.
Tschüss.